So, ihr habt es schon ein paar Mal gehört. Ich bin Michi Schneider, Teil des Leitungsteams von HDH und ich freue mich, dass ihr alle heute Morgen trotz der Kälte euch aus dem Bett gequält habt. So kalt ist zwar gar nicht mehr. Und dass ihr den Weg hierher ins Nachbarschaftshaus gefunden habt. Als Gemeinde sind wir an einer Predigtserie über die Namen Gottes. Deshalb Ich Bin. Gott sagt Ich Bin. Und der heutige Predigtvers steht in 2. Mose 15, 26. Gott sagt zum Volk Israel, wenn ihr meine Gebote und Weisungen haltet, werdet ihr keine der Krankheiten bekommen oder schicken, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin Jahwe, dein Arzt. Oder ich bin der Herr, der euch heilt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, der dich heilt. Auf Hebräisch, Jahwe Rapha. Das ist der Name Gottes und damit auch die Eigenschaft Gottes, die wir uns heute genauer anschauen wollen. Der Herr, der uns heilt. Was für ein Name. Was für eine Verheißung. Er ist unser Arzt. Um zu verstehen, wie Gott sich selbst als Arzt versteht, müssen wir den Kontext dieser Aussage genauer anschauen. Deshalb beginnen wir ein paar Verse vorher, als den Vers 26, den wir gerade gelesen haben. In 2. Mose 15, Vers 20 heißt es, die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm ihr Tamburin zur Hand. Auch die anderen Frauen schlugen ihr Tamburin und zusammen tanzten sie im Reigen. Miriam sang ihnen vor, singt dem Herrn, denn er ist mächtig und erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Die geschilderte Situation erzählt vom Volk Israel, das sich gerade auf der Flucht aus Ägypten befindet. Mose erhielt von Gott den Auftrag, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Allerdings wollte der Pharao die Israeliten nicht ziehen lassen, da sie als Sklaven für ihn arbeiteten. So schickte Gott 10 Plagen, um den Pharao umzustimmen, dass er die Israeliten ziehen lässt. Eine Plage davon war zum Beispiel, dass die Ägypter von Geschwüren befallen wurden. Letztendlich lässt der Pharao die Israeliten ziehen. Die ganze Völkerwanderung, das Volk Israel setzt sich in Bewegung, es macht sich auf den Weg. Als sie schon aus Ägypten ein Stück oder aus der Hauptstadt ein Stück weg waren, überlegt sich der Pharao nochmal anders. Und er zieht den Israeliten mit seiner Armee hinterher, um sie wieder zurückzuholen. Er will seine Sklaven wieder haben. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese berühmte Story. Die Israeliten kommen zum Meer. Vor sich Wasser, hinter sich die Ägypter. Guter Rat ist teuer. Gott greift ein, er teilt das Meer und die Israeliten können hindurchziehen. In jedem Mose-Film oder jeden Film über diese Story ist diese Szene groß gemacht, wo die Wasser links und rechts hochgehen, die Fische schauen noch so ein bisschen raus. Gott sorgt für ein Hammerwunder. Das ist eine der überragenden Taten Gottes, die auch die meisten Menschen kennen, die sonst die Bibel nicht so kennen. Die Israeliten können trockenen Fußes durch das Meer und zur Halbinsel Sinai. Ihr seht auf der Karte links, bei Ramses geht's los. Sie ziehen durch die Wüste und dann bei 3.3 überqueren sie das Meer und kommen dann auf die Halbinsel. Als die Ägypter durch die Wasserschlucht hindurch wollen, lässt Gott die Schlucht schließen und die Ägypter ertrinken. Nachdem die Israeliten auf der anderen Seite des Meeres angekommen sind und realisieren, was sie gerade erlebt haben, veranstalten sie ein Fest. Gott hat ein Hammerwunder gemacht. Er hat sie gerettet, er hat sie vor den Ägyptern befreit. Er hat sie durchs Meer ziehen lassen und sie sind auf der anderen Seite gesund angekommen. Miriam, Moses Schwester, und die anderen Frauen fangen an zu singen und zu tanzen. Schließlich zieht das Volk weiter. Sie müssen durch die Wüste. Vom fruchtbaren Land Ägypten durch das nasse Meer kommen sie in die dürre Wüste. Ziemlich viel Kontrast in kurzer Zeit. Und es geht nicht lange, bis das Thema Wüstenwanderung, am Anfang mag das faszinierend sein, offenbar keinen Spaß mehr macht. Es ist heiß, es ist trocken, die Israeliten leiden, schon bald gibt es nichts mehr zu trinken. Wir lesen im Text weiter, wie es weitergeht. Mose ließ die Israeliten vom Schilfmeer aufbrechen. Sie zogen los und kamen in die Wüste Schur. 3 Tage lang waren sie hier unterwegs, ohne Wasser zu finden. Als sie endlich die Oase von Mara erreichten, war das Wasser dort so bitter, dass sie es nicht trinken konnten. Darum heißt dieser Ort Mara, das ist Bitterkeit. Was sollen wir nun trinken? Fragten die Leute Mose vorwurfsvoll. Der Durst plagte die Israeliten. Tagelang kein frisches Wasser. Die Vorräte gehen zur Neige. Endlich sehen sie diese Oase. Wasser. Die Kinder rennen schon mal los. Die Kamele gehen schneller. Alle freuen sich darauf, den Durst löschen zu können. Und dann, nach den ersten Schlücken, bäh! Das Wasser ist ungenießbar. Es ist bitter. Grusig, würden meine Kids sagen. Untrinkbar. Der Durst bleibt. Die Reaktion folgt auf dem Fuß. Mose, was sollen wir nun trinken? Fragen die Leute vorwurfsvoll. Die Not ist groß. Erst das Wunder der Meeresteilung, Gott versorgt. Dann ein paar Tage später scheint alles schon vergessen zu sein. Die Israeliten hatten jetzt Durst. Was interessiert mich die Meeresteilung von gestern? Ist es realistisch, dass Gott erst sein Volk aus höchster Not gerade gerettet hat mit einem Riesenwunder, um es ein paar Tage später darauf in der Wüste verdursten zu lassen? Mir erscheint das nicht logisch, aber wir sitzen hier im Warmen und können gut über Wüste reden. Wenn wir Durst haben, gehen wir zum Wasserhahn und öffnen ihn. Also die Israeliten fangen an zu murren. Und es ist natürlich wie immer. Der Leiter ist schuld. Mose, was sollen wir trinken? Du hast uns hierher geführt. Mach mal was. Mach hin, ich hab Durst. Gott lässt uns im Stich. Er will, dass wir hier in der Wüste umkommen und du bist schuld. Geht es dir manchmal auch so? Du hast ein persönliches Mara, ein persönliches bitteres Erlebnis. Karin hat gerade gesagt, deine persönliche Not. Wann erlebst du bitteres Wasser im übertragenen Sinne? Zum Beispiel, du kommst auch aus einem Hammer-Gotteserlebnis raus. Du hast eine Gebetserhörung erlebt. Du warst auf einer Konferenz, wo viel einfach mit Gott Gemeinschaft war. Oder du warst im Encounter und hast viel erlebt. Und ein paar Tage später, bam, irgendwas grätscht dir voll rein. Unerwartet, passt gar nicht. Du kannst es nicht erklären, es macht keinen Sinn. Trotzdem ist es da. Und es stellt dich vor eine große Herausforderung. Und du fängst an zu murren, so wie die Israeliten. Paulus schreibt den Philippern, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Murren ist Sünde. Murren heißt auch, wir zweifeln an Gott. Wir zweifeln daran, dass er es gut mit uns meint. Dass er einen guten Plan für unser Leben hat. Wir machen ihn klein anstatt groß. Murren ist ein Zeichen von Unglauben. Wir meinen dann, besser als Gott Bescheid zu wissen, was gut für uns ist. Was bedeutet es also, wenn Jesus uns als Christen auffordert, einen Unterschied in der Gesellschaft auszumachen? Zum Beispiel einen Unterschied in Bezug auf Murren. Beim Autofahren, wenn dir gerade einer wieder die Vorfahrt genommen hat. Oder wenn die Bahn wieder mal Verspätung hat. Oder wenn das Wetter nass und kalt ist. Grusig. Gott erwartet, dass wir nicht murren. Ein Vers vorher erklärt Paulus, wie das funktioniert. Gott gibt uns den Willen und die Kraft dazu. Er stattet uns so aus, dass wir solche Situationen ohne Murren aushalten können. Eine Frage, die wir uns wahrscheinlich immer wieder stellen, ist, warum? Warum war in Mara das Wasser bitter? Warum macht Gott erst das Riesenwunder im Meer und dann gibt er den Israeliten bitteres Wasser zu trinken? Wir verstehen oft nicht, warum Gott uns solche Situationen zumutet. In 5. Mose 8, 2 steht eine Erklärung, warum das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste wandern und dabei eine herausfordernde Situation nach der anderen erleben musste. Es steht: Erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. Dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen und um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. Gott mutet uns also solche Herausforderungen zu, um uns demütig zu machen. Er prüft unseren Charakter. Er will uns daran erinnern, dass wir von ihm abhängig sind und nicht umgekehrt. Wir Menschen stellen uns immer wieder auf eine Ebene mit Gott. Wir wollen selbst Gott sein. Wir wollen ihm vorschreiben, was wie zu sein hat. Und dann holt er uns wieder auf den Boden zurück und sorgt dafür, dass die Relation wiederhergestellt ist, dass wir demütig werden oder bleiben. Wichtig ist zu verstehen, unsere persönlichen Mara-Orte, unser persönliches Mara, unsere persönliche Bitterkeit, die Erlebnisse, die wir erleben, die sollen uns nicht bitter machen, die sollen uns besser machen. Das ist Gottes Absicht. Also, unser Mara macht uns besser, nicht bitter. Zurück zu Mose und dem Volk Israel. Vor ein paar Tagen haben sie noch getanzt vor Freude und neue Lieder gesungen zur Ehre Gottes, weil er sie mit einem großen Wunder vor den Ägyptern fliehen ließ. Nun sind sie durstig in der Wüste und das Wasser ist bitter. Mose weiß auch nicht weiter. Er fleht zum Herrn. Wir lesen weiter. Mose flehte den Herrn um Hilfe an und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Als Mose es ins Wasser warf, wurde das Wasser genießbar. In Mara gab der Herr seinem Volk Gesetze, nach denen sie leben sollten, und stellte sie auf die Probe. Er sagte zu ihnen: Hört auf mich, den Herrn, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Haltet euch an meine Gebote und Weisungen. Wenn ihr das tut, werdet ihr keine der Krankheiten bekommen, mit denen ich die Ägypter bestraft habe. Denn ich bin der Herr, der euch heilt. Ich bin Jahwe Rapha. Gott greift ein. Er zeigt Mose ein Stück Holz. Wir können davon ausgehen, dass es ein gewöhnliches Stück Holz war. Nicht irgendeine Art von Zauberholz oder so. Mose wirft das Stück Holz ins Wasser und das Wasser wird süß. Es wird genießbar. Anschließend erklärt Gott den Hintergrund der Geschichte. Er wollte das Volk auf die Probe stellen. Er wollte sehen, wie sie reagieren. Und gleichzeitig gibt er ihnen die Zusage: Haltet euch an meine Weisungen, dann werdet ihr die Krankheiten, mit denen ich die Ägypter bestraft habe, nicht bekommen. Denn ich bin Jahwe Rapha, der Herr, der heilt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Das Volk Israel erhält hier in dieser Situation einen kleinen Einblick in die Zukunft. Wenn wir sagen, Jesus ist auch im Alten Testament überall versteckt, dann ist hier das eines dieser Verstecke. Bei einem Kinofilm würde man sagen, eine Sneak Preview oder einen Trailer. Die Israeliten sehen hier ein Stück weit von dem, was später kommt. Es ist ein kleiner Blick hinter den Vorhang. Später in der Menschheitsgeschichte kommt nochmal ein Stück Holz vor. Ein Stück Holz, das Bitteres süß macht. Dieses Holz war etwas größer als das Stück Holz von Mose. Es war so groß, dass man einen Menschen daran hängen konnte. Jesus wurde von den Römern ans Holzkreuz genagelt. Damit hat sich in der Welt alles verändert. Jesus war auch Jahwe Rapha oder ist immer noch Jahwe Rapha. Und er hat aber nicht nur einzelne Menschen geheilt, sondern er hat die ganze Menschheit geheilt. Paulus erklärt im Galaterbrief: Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Denn in der Schrift heißt es: Verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. Sünde und Krankheit gehören im Ursprung zusammen. Krankheit kam durch die Sünde in die Welt. Das Fehlverhalten von Adam und Eva hat der Menschheit das Leben bitter gemacht. Seither, also eigentlich praktisch von Anfang an, sind alle Menschen Sünder. Und diesen Fluch oder diese Bitterkeit hat Jesus am Kreuz an seinem Stück Holz wieder süß gemacht. Und durch das Opfer von Jesus können wir nun eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Er vergibt unsere Verfehlungen oder Sünden. Er schenkt uns ewiges Leben. Das ist die größte Heilung überhaupt. Eine bessere und ganzheitliche Heilung als diese gibt es nicht. Jetzt müssen wir aufpassen. Das eine heißt, Krankheit generell kam durch Sünde in die Welt. Das heißt umgekehrt nicht, dass Sünde der Ursprung von einzelnen Krankheiten ist. Grundsätzlich. Also heißt nicht, jede Krankheit ist da, weil irgendwo Sünde da ist. Spezifisch. Wenn wir das Wirken von Jesus genauer anschauen, so sehen wir, dass sein Dienst auch viel mit Heilung zu tun hat. Und zwar im doppelten Sinne. Jesus hat Menschen von Krankheit geheilt und er hat sie geistlich geheilt. Das heißt, er hat ihre Beziehung zwischen ihnen und Gott wiederhergestellt. Jesus erklärte den Pharisäern, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, und hier meint Jesus sich selbst, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen. Also Jesus hat seine Tätigkeit als Arzt darin gesehen, Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen. In den Evangelien heißt es immer wieder, Jesus heilte alle Kranken. Diese Heilungen waren immer auch Errettung. Das war immer auch Umkehr. Zuwendung hin zu Gott. Die Heilungsabsicht von Gott ist immer mit Vergebung verbunden. Und deshalb können wir von ganzheitlicher Heilung sprechen. Körperliche, mentale, psychische und geistliche Heilung. Und die wichtigere von diesen Heilungen oder die wichtigste von diesen Arten von Heilungen ist definitiv die geistliche Heilung. Das heißt, es kann vorkommen, dass Gott uns zwar geistlich heilt, dass er die Beziehung zwischen mir und ihm wiederherstellt, aber dass er uns körperlich nicht heilt, weil er möchte, dass wir diesen Zusammenhang sehen. Es gibt eine wichtigere Heilung als diejenige unseres Körpers. Ich kann gut verstehen, dass dieser Punkt für jemanden, der konkret von Krankheit oder von einer Behinderung betroffen ist, schwer nachzuvollziehen ist manchmal. Und ich habe großen Respekt vor Menschen, die es mit Gottes Hilfe schaffen, in einer solchen Situation den Fokus für das wirklich Wichtige nicht zu verlieren oder zu behalten. Trotzdem frage ich dich, wie steht es um deine geistliche Gesundheit? Hast du dein Leben Gott schon anvertraut? Willst du dein altes Leben hinter dir lassen, ein neues Leben anfangen? Lebst du schon in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, und der am Kreuz für deine Sünden gestorben ist, der nach 3 Tagen wieder auferstanden ist? Wenn du das noch nicht tust, dann möchte ich dich heute Morgen dazu einladen, das zu ändern. Pack die Gelegenheit beim Schopf und nutze nach der Predigt die Gelegenheit, mit jemandem zusammen zu beten und dein Leben Jesus anzuvertrauen. Jahwe Rapha, der Herr, unser Arzt. Er will uns heilen. Hast du dir schon mal überlegt, warum Gott uns heilen möchte? Was denkst du, warum er das tut? Was ist seine Motivation? Ist es Mitleid? Ist es, damit er uns eine Bitte erfüllt? Ist es, um seine Großzügigkeit zu demonstrieren? Nach Grudem gibt es 4 Gründe, warum Gott Menschen heilen möchte, körperlich heilen möchte auch. Erstens, um sich selbst zu verherrlichen. Damit wir ihn ehren. Zum Beispiel, als Jesus den Blinden heilte, hieß es, im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus nach, ganzheitliche Heilung, er wurde auch geistlich geheilt, und lobte und pries Gott. Und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. Heilung ist, damit Gott verherrlicht wird. Zweitens, es ist ein Zeichen zur Bestätigung der Wahrheit des Evangeliums und ein Beleg dafür, dass Gott sein Reich baut. Es macht sein Reich sichtbar. Von Jesus heißt es, er verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken. Und genau denselben Auftrag gab Jesus auch seinen Jüngern, wo er sie ausgesandt hat. Er sagte ihnen, heilt die Kranken und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Also Heilung und das Reich Gottes gehörten immer zusammen. Drittens, Heilung bringt dem Kranken Trost und Gesundheit. Das ist ein Beweis für Gottes Barmherzigkeit, Güte, Gnade. In 2. Korinther heißt es, er ist der Vater voller Barmherzigkeit, der Gott, der uns in jeder Not tröstet. Und viertens, Heilung kann auch Ausrüstung für einen Dienst sein. Gott räumt Hindernisse aus dem Weg, sodass jemand seinen Auftrag wahrnehmen kann. Eine Bekannte von uns in Basel arbeitete im vollzeitlichen Dienst für eine christliche Bildungsstätte. Vor ein paar Jahren erlitt sie einen Hirnschlag. Sie ist alleinstehend, lebte allein. Es dauerte ziemlich eine Weile, bis sie jemand überhaupt gefunden hat und dann in die Klinik gebracht hat. Die Diagnose der Ärzte war erschütternd. Sie erklärten sie für gehirntot. Ganz viele Christen aus ihrem Umfeld, inklusive uns, wir haben für sie gebetet. Und kurz darauf hat Gott übernatürlich eingegriffen und hat sie geheilt. Sie hat keine bleibenden Schäden davongetragen. Die Ärzte haben gesagt, sie ist tot. Und sie ist sozusagen wieder auferstanden. Sie ist gesund. Für die Ärzte war es völlig unerklärlich. Sie konnten nicht verstehen, was passiert ist. Für Gott war es schlichtweg, ihr Dienst war noch nicht zu Ende. Er brauchte sie noch, damit sie weiterhin an seinem Reich arbeitet oder an seinem Reich baut. Das tut sie übrigens heute noch. Wir haben sie vor ein paar Monaten getroffen. Also viertens, Gott rüstet uns aus für seinen Dienst. Nun gibt es auch die Situation, wir bitten für Heilung und Gott schenkt keine körperliche Heilung. Nicht alle Gebete um Heilung werden zeitnah von Gott erhört. Es gibt in der Bibel keine Verheißung dafür, dass jeder Christ am Ende seines irdischen Lebens gesund, körperlich gesund stirbt. Die Herausforderung für uns ist, Gott auch in einer solchen Situation dankbar zu sein. Achtung, nicht für die Situation, aber in der Situation drin dankbar zu sein. Paulus fordert uns im Thessalonicher Brief auf, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Hier gilt erst recht, was ich vorhin gesagt habe. Das ist leicht gesagt und schwer getan. Wir können es nur mit Hilfe von Jesus tun. Dennoch ist es hilfreich zu erkennen, dass Gott auch eine Krankheit dazu gebrauchen kann, uns näher zu ihm zu ziehen. Den Gehorsam seinen Willen gegenüber zu mehren. Wir müssen lernen, darauf zu vertrauen, dass Gott Gutes aus einer Situation hervorgehen lassen kann, ganz egal, welche Art von Heilung wir uns vorstellen und ob er sie uns gewährt oder nicht. Ich möchte euch diesen jungen Mann vorstellen. Etliche von euch kennen ihn wahrscheinlich schon. Er heißt Nick. Nick ist Sohn eines australischen Laienpredigers und einer Krankenschwester. Er ist heute 34 Jahre alt, lebt in Kalifornien, er ist verheiratet und hat 2 Jungs. Nick heißt mit Nachnamen Vucicic. Das Besondere an ihm ist, er kam ohne Arme und ohne Beine zur Welt. Seinen Eltern fiel es zu Beginn sehr schwer, ihn als Kind überhaupt zu akzeptieren, ihn anzunehmen. Nick selbst sah keinen Sinn in seinem Leben. Mit 8 Jahren unternahm er einen Selbstmordversuch. Er wollte sich selbst in der Badewanne ertränken. Eine Frage, die ihn ständig begleitete, war die nach dem Warum. Warum, Gott, hast du mich so gemacht? Warum habe ich keine Arme und Beine? Warum hat Gott zugelassen, dass ich so bin? Warum heilt er mich nicht? Warum gibt er mir keine Arme und Beine? Die könnte er doch nachwachsen lassen. Warum hört er nicht auf meine Gebete? Über die Zeit seines Lebens hat Nick Antworten auf seine Fragen gefunden. Ich lasse ihn euch selbst erzählen, wie es ihm dabei erging.
My dad was saying that he was, you know, his head was next to my mum's head as I was being born, and he saw my shoulder, and he just went pale. He was hoping my mum didn't see me because he saw that I had no right arm. And my dad had to leave the room, and he couldn't believe what he saw. And the doctor came in, and my dad said, "My son, he has no right arm." And he says, "No, your son has no arms or legs." And he said he nearly fell on the floor. He couldn't believe it. And the whole church was mourning, you know, like, why would God let the pastor's son be born that way? And my mum, at first, didn't want to hold me. She didn't want to, you know, feed me and all that. She just felt very uncomfortable for the first 4 months. And it took them quite a while before they could trust in God that he didn't make a mistake, that he didn't forget them or me.
Nick's parents gave their fear and even disappointment in their son's disability over to the Lord. They chose to trust God and his promise, had a plan and purpose, a hope and a future for their son. But as the Nick, on the other hand, had many challenges trusting in a God he felt gave him less.
I challenged God. I said, "God, I know that I'm a sinner. I know that I won't probably have peace until you're in my heart, but I'll be in my heart until you answer me, why? Why did you take my arms and legs? Why didn't you give me what everybody else has?" And I said, "God, until you answer me that question, I will not serve you." And so I wanted to end it. If God wasn't going to end my pain, I was going to end it myself. Drown myself in a bathtub of 4 inches of water. I told my mom and dad, "I'm just going to relax in the bathtub. Can you put me in the bathtub?" And I turned over a couple times to see if I could do it. I couldn't do it. The thought that stopped me from going through with it was the love for my parents. Because I love them so much, and all they did was love me. And I thought to myself, if I actually went through with this, I pictured my funeral, I pictured my parents, and all I saw was guilt on their shoulders, that they couldn't have done more.
That would be the last time Nick would attempt suicide. But it wouldn't be the last time he would come face to face with those deep issues that made him want to end the pain. Then one day, Nick's mother had him read an article about a severely disabled man. And that man's story made a huge impact on Nick.
I have a choice to either be angry at God for what I don't have or be thankful for what I do have. And my mom, she said, "Nick, God's going to use you. I don't know how, I don't know when, but God's going to use you." And those seeds started penetrating in my heart. And that's when I started seeing that there is no point in being complete on the outside when you're broken on the inside. And I found out that God can heal you without changing a circumstance. I gave my life to Jesus Christ when I read John 9 at age 15, where a man was coming through a village, and a man, this blind man from birth, Jesus saw him. People said, "Why was this man born that way?" Jesus said, "It was done so that the works of God may be revealed through him." And in 2 Timothy 3 verse 16, it says, "All scripture is God breathed." And I believe God breathed in me life and faith. This faith came over me. This came over me. And I felt like God answered my question.
And what was the question and what was the answer?
The question was, why? Why did you make me this way? And the answer was, do you trust me? That's the question. And when you say yes to that question, nothing else matters.
But what was it specifically for you that made you say, "Lord, I'm going to trust your word because I know it's true. I'm going to trust you even if I don't know what you have in store for me tomorrow."
Right. Because there was nothing else I could find. There was nothing else that could give me peace. I knew arms and legs wouldn't give me peace anyway, arms and legs alone. I needed to know the truth of who I am, why I'm here, and where I'm going when I'm not here.
Gott hat Nick gefragt, "Vertraust du mir? Vertraust du darauf, dass ich es gut mit dir meine? Vertraust du darauf, dass ich dich heile, auch wenn diese Heilung anders aussieht, als du dir das vorstellst?" Und das Geheimnis liegt tatsächlich darin, dass wir unser Vertrauen in Gott nicht verlieren, wenn seine Pläne anders sind als unsere Ideen. Dass wir auch dann daran festhalten, dass er uns alles zum Besten dienen lässt. dass wir dankbar sind, auch wenn es uns schwerfällt. Jesus als Herrn zu vertrauen, bedeutet auch, daran festzuhalten, dass sein Weg der richtige ist, auch wenn dieser Weg in unserer Vorstellung anders aussieht. Es gibt noch einen weiteren Punkt, den wir betrachten sollten. Situationen, in denen Gott uns heilen möchte, aber wir selbst der Heilung im Weg stehen. Was gibt es für menschliche Ursachen, die dazu führen können, dass Gott Heilung zurückhält? Ich habe sie Hindernisse zur Heilung genannt. Erstens, ungesunde Lebensweise. Warum soll Gott dich heilen, wenn du an einem Lebensstil festhältst, der dich krank macht? Zu viel Alkoholkonsum, zu viel Rauchen, zu einseitige Ernährung, zu extreme Körperbelastungen, zu viel Sport etc. sind nicht gesund. Dafür braucht es keine spezielle Erkenntnis. Die Bibel sagt, dass dein Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Also hat Gott uns eine Verantwortung übertragen, Sorge zu unserem Körper zu tragen. Tun wir das nicht, kann das für Gott ein Hinderungsgrund sein, wenn es darum geht, uns zu heilen. Wenn du um Heilung bittest, aber einen ungesunden Lebensstil führst, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Zweitens, Unwissenheit, Mangel an Erkenntnis. In Hosea 4 beklagt sich der Herr über die Priester seines Volkes. Mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Ihr Priester weigert euch, mich zu kennen. Deshalb will ich euch auch nicht mehr kennen. Also wenn du Jesus nicht kennst, ist es schwer daran zu glauben, dass er dich heilt. Deshalb meine Ermutigung an dich, lerne ihn immer besser kennen. Drittens, wir bitten nicht darum. Gott fordert uns auf, ihn um Heilung zu bitten. Allerdings aus der richtigen Motivation heraus. In seinem Brief schreibt Jakobus, solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Wenn ihr freilich Gott nur darum bittet, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, wird er euch nichts geben. Also umgedreht, positiv formuliert, wenn du Heilung erwartest, solltest du auch darum bitten. Wie willst du Heilung erwarten, wenn du nicht mal drum bittest? Jakobus weist aber auch darauf hin, prüfe deine Motivation dabei. Bittest du aus der richtigen Motivation heraus? Warum willst du geheilt werden? Zu diesem Punkt gehört auch ein spezieller Unterpunkt, der primär unsere Wohlstandsgesellschaft hier in der westlichen Welt betrifft. Ich bin überzeugt, dass Ärzte, die medizinische Wissenschaft, all die ganzen Medikamente, die wir haben aus der Forschung, die sind ein Teil von Gottes Schöpfung, sind ein Segen, den wir in Anspruch nehmen dürfen und sollen. Wir sollen die moderne Medizin in Anspruch nehmen für unsere Gesundheit. Aber parallel dazu, weil so viel zur Verfügung steht, verlieren wir manchmal das Gefühl dafür, auf Gottes Eingreifen angewiesen zu sein. Das ist eine Versuchung, Gott außen vor zu lassen. Medizinische Diagnose und Behandlung und Gebet gehören für mich zusammen und schließen sich nicht aus. Und jetzt gibt es noch einen dritten Unterpunkt. Es kann Situationen geben, dass Gott uns den Frieden schenkt über einen bestimmten Zustand, und wir aufhören sollen zu bitten. Ihr habt das auch bei Nick gesehen. Nick hat irgendwann aufgehört, für Arme und Beine zu beten. Paulus schreibt über sich selbst im 2. Korintherbrief, dreimal habe ich Gott angefleht, um mich von meinem quälenden Leiden zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. So wie Nick erkannt hat, dass seine innere Heilung wichtiger ist als seine äußere Heilung, war das bei Paulus ähnlich. Und Paulus hat aufgehört, für Heilung von diesem Leiden zu bitten. Wir wissen nicht genau, was es war. Aber Paulus sagt, ich habe erkannt, die Gnade ist wichtiger, als dass ich jetzt körperlich geheilt werde. In diesem Fall stellt das Nicht-Bitten also keinen Hinderungsgrund für Heilung dar, sondern es ist einfach Gottes Plan, dass er anderes vorhat mit dir, als du dir vielleicht vorgestellt hast. Viertens, Unglaube. Manchmal reicht unser Glaube nicht aus dafür, dass Gott Heilung schenkt. Interessant ist die in Matthäus 17 beschriebene Begebenheit, wo ein Mann seinen kranken Sohn zu den Jüngern von Jesus brachte und dieser durch ihre Gebete nicht geheilt wurde. Schließlich geht der Mann zu Jesus selbst. Es heißt im Text, er fiel vor ihm, also Jesus, nieder und sagte, Herr, hab Erbarmen mit meinem Sohn, er leidet unter schweren Anfällen. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihm nicht helfen. Und Jesus' Reaktion ist interessant. Jesus rief, warum vertraut ihr Gott so wenig, ihr, die Jünger? Nicht der Mann, nicht der Sohn. Warum hört ihr nicht auf ihn? Warum hört ihr nicht auf Gott? Wie lange muss ich noch bei euch sein und euch ertragen? Das ist super. Jesus sagt den Jüngern, wie lange muss ich euch noch ertragen? Jesus tadelt die Jünger. Er tadelt nicht den kranken Jungen, er tadelt nicht dessen Vater. Er tadelt die Jünger, die zu wenig Glauben hatten, um den Sohn des Vaters zu heilen. Oder zu wenig Glauben hatten an diese Heilung. Fünftens, Sünde. Wir sind und bleiben Sünder, solange wir auf dieser Erde leben. Aber das ist nicht der Punkt hier. Der Punkt ist, wenn wir an falschem Verhalten festhalten, kann das dazu führen, dass Gott Heilung zurückhält. Wenn wir sagen, Sünde kann Heilung verhindern, wieder der Punkt von früher, bedeutet das nicht, dass eine bestimmte Sünde deswegen Ursache dieser Krankheit sein muss. So wie Nick auch im Video erzählt hat. Als die Jünger und Jesus dem blinden Mann begegneten, fragten die Jünger ihn, Meister, wer ist schuld, dass dieser Mann blind ist? Ist es er selbst oder seine Eltern? Und Jesus sagt, weder noch. Vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Es gibt keine Sünde, die die Ursache ist von seiner Blindheit. In diesem Fall erklärt Jesus, warum der Mann blind geboren wurde. In anderen Fällen erhalten wir schlichtweg keine Erklärung, warum etwas so ist, wie es ist. Manchmal sind Gottes Pläne für uns schwierig zu verstehen oder gar nicht. Schon die Blues Brothers zitierten ständig Römer 11,33: Die Wege des Herrn sind unergründlich. Es ist nicht Aufgabe des Menschen, Gottes souveränes Wirken bis ins letzte Detail zu verstehen. Der syrische Hauptmann Naaman war an Lepra erkrankt. Er hat seine Heilung fast verschenkt, weil er hochmütig und stolz war. Das waren seine Sünden. Gott wollte Naaman eine Lektion in Demut lehren. Als Naaman zum Propheten Elisa kam, schickte Elisa nur seinen Diener Gehasi, der Hasi, zum Naaman und sagt, der Gehasi sagt dem Naaman, tauch 7-mal im Jordan unter und du wirst geheilt. Naaman war entrüstet. Er war Hauptmann der syrischen Armee. Er geht zum Propheten hin und der schickt nur seinen Diener aus dem Haus und sagt, geh mal baden. Naaman hatte konkrete Vorstellungen davon, wie das Heilungsprozedere ablaufen sollte. In 2. Könige 5 heißt es, ich hatte erwartet, ich Naaman, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als die Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Also, Gehasi sagt ihm, geh 7-mal in das schmutzige Wasser des Jordans und du wirst geheilt. Das war jenseits von Naamans Vorstellung und gefühlt völlig unter seiner Würde. Schließlich war er Hauptmann der Armee. Seine Diener überredeten ihn dann doch, es zu tun und dann ließ er sich auf dieses Niveau herunter, tat es und siehe da, er wurde gesund. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass Jesus auf seine souveräne Art und Weise heilt, so wie er es sich vorstellt und nicht wie wir es uns denken. Zum Beispiel in Matthäus 15 heißt es, Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dorthin. Eine große Menschenmenge kam zu Jesus. Unter ihnen waren Gelähmte, Blinde, Verkrüppelte, Stumme und viele andere Kranke. Man brachte sie zu Jesus und er heilte sie alle. So, warum mussten die Gelähmten, die Blinden, die Verkrüppelten Jesus hinterher auf diesen Berg kraxeln, damit er sie dort heilt? Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte Jesus prüfen, wie ernst es ihnen war mit dem Thema Heilung. Wir wissen es nicht. Interessant ist, Jesus macht es auf seine Art und Weise. Er geht nicht zu ihnen hin und sagt, du armer Kerl, bist lahm, ich komme zu dir, du musst nicht zu mir kommen. Sondern nein, ich gehe auf den Berg, du kommst mir hinterher und dort heile ich dich. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen unbefriedigend klingen mag, beim Thema Heilung müssen wir einige Punkte offen lassen und uns eingestehen, dass wir Gottes souveränen Willen nicht in allen Fällen verstehen können. Ich glaube, das ist gut so. Er ist Jahwe Rapha. Wir aber sind nicht Gott. Wir müssen und können nicht alles verstehen. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Das soll uns aber nicht daran hindern, dass wir seine Verheißungen in Anspruch nehmen sollen. Ich möchte schließen mit Jakobus 5,15. Da heißt es, ist jemand von euch krank? Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und genau das möchten wir jetzt tun. Wir setzen den Gottesdienst mit einem zweiten Lobpreisteil fort. Und in dieser Zeit wird das Leiterteam, das jetzt in dem Sinn die Ältesten darstellt, plus das Gebetsteam von heute, wir werden hier vorne sein und für Heilungsgebet für euch zur Verfügung stehen. Ich möchte euch ermutigen, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen. Lasst für euch, für eure Heilung beten. Vater, danke, bist du Jahwe Rapha. Du bist der Herr, der heilt. Du bist der Herr, unser Arzt. Danke, dass du auch heute noch heilst, um dich damit zu verherrlichen, Herr. Viele von uns sehnen sich danach, geheilt zu werden. Und wir möchten heute Morgen deine Verheißung zur Heilung in Anspruch nehmen. Herr, zeige du jetzt, wen und wie und was du heilen möchtest. Danke, dass du uns die Gabe der Heilung gibst und uns dadurch einander dienen lässt zu deiner Verherrlichung. Amen.